Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. ALS ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems, die über kurz oder lang zum Tode führt. Der Physiker Stephen Hawking war wahrscheinlich der prominenteste Betroffene. Weltweit wurde er für seine geistige Brillanz bewundert und geehrt, aber völlig ausblenden konnte man nicht, dass er körperliche Einschränkungen hatte. Die Bilder mit ihm im Rollstuhl, während er seinen Sprachcomputer bedient, die sind genauso bekannt geworden wie seine Bücher. Menschen, die nicht so prominent sind, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn andere im Alltag als erstes auf die Einschränkungen reagieren. Eine Ausstellung der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden fragt jetzt, wie sich unser Umgang mit körperlicher oder geistiger Einschränkung bis heute entwickelt hat. War er immer so ambivalent und oft auch diskriminierend wie in unserer heutigen Leistungsgesellschaft? Schaut man auf Darstellungen in der Kunst seit dem 16. Jahrhundert, dann sagt sich Überraschendes, was man auch schon im Titel der Dresdner Schau erkennen kann: bewundert, gesammelt, ausgestellt, lautet er nämlich. Frage an unseren Kunstkritiker Carsten Probst. Wie zeigt sich denn der Umgang mit Behinderung in den Bildern von vor 500 Jahren?
Ja, Frau Szefanowske, die Ausstellung unterscheidet zwischen natürlichen und zivilisatorischen Ursachen von Behinderung. Menschen mit angeborenen Einschränkungen werden, wie es eben der von Ihnen schon genannte Ausstellungstitel sagt, zuweilen regelrecht bewundert. Ihre Bilder werden gesammelt und ausgestellt, auch weil sie quasi wie Naturwunder gelten und auch die wissenschaftliche Neugier der Zeit wecken. Wie im Fall zum Beispiel von Thomas Schweiker, einem seinerzeit prominenten Künstler aus Schwäbisch Hall, der ohne Arme zur Welt gekommen war und mit seinen Füßen malen und besonders schön schreiben konnte. Also eine Persönlichkeit vor 400 Jahren, ähnlich wie heute vielleicht Stephen Hawking, von Ihnen erwähnt, bei der sich eben auch Bewunderung und Behinderung sozusagen ergänzen. Die Dresdner Kunstkammer hat zum Beispiel eine Schriftprobe von ihm in den Sammlungen und ein Porträtgemälde, das ihn beim Schreiben mit seinen Füßen zeigt. Ein anderes Beispiel sind die damals sogenannten Hofzwerge, von denen einige auch zu Prominenz gekommen sind, wie ein kleinwüchsiger Mann namens Hante, von dem es zahlreiche Porträts in den Dresdner Sammlungen gibt. Solche kleinwüchsigen Menschen waren durchaus zahlreich damals an den europäischen Höfen und hatten durchaus hohe Stellungen teilweise und gute Gehälter. Aber in den Porträts, die man überliefert hat aus der Zeit, liegen eben teils respektvolle, gleichauf mit abwertenden Darstellungen. Hante erregte eben auch nicht nur durch seine Kleinwüchsigkeit, sondern auch durch seinen Hautton Aufmerksamkeit, weil er als Junge offenbar durch eine Handelsexpedition aus Indien über Amsterdam an den sächsischen Hof gekommen war. Also da doppelt sich sozusagen dieser Blick auf das Fremde noch einmal.
Es gibt also natürliche Ursachen von Behinderung zum einen, die Sie jetzt genannt haben, und die Zivilisation als zweiten Aspekt in der Ausstellung. Was sind denn solche zivilisatorischen Ursachen von Behinderung?
Ja, damit ist hier vor allem der Krieg gemeint. In der Zeit natürlich vor allem die Folgen des großen Nordischen und auch des Dreißigjährigen Krieges. Diese großen Zahlen, Frau Szefanowske, an verwundeten, verstümmelten, kriegsversehrten im Alltag auf den Straßen, darauf reagieren zeitgenössische Stiche, aber auch kurioserweise zum Beispiel Schmuckkästchen, auf denen so Figuren mit Holzbeinen und Krücken zu erkennen sind. Und da bekommt diese körperliche Einschränkung eben auch eine andere, fast fortschrittliche Konnotation. Es wird mehr und mehr versucht, durch Prothesen die körperlichen Einschränkungen auszugleichen. Einzelne Prothesen wie Kniegelenke oder Hände finden jetzt Eingang in die Kunstkammer als medizinische Preziosen, was ebenfalls so einen sehr modernen Aspekt des Umgangs mit Behinderung andeutet, dass der Mensch eben die Gebrechen des natürlichen Körpers ungeschehen machen kann.
Menschen mit Behinderung wurden also auch früher zwar bewundert, aber eben auch vorgeführt. Um nun diese Menschen nicht erneut auszustellen oder zu diskriminieren, da braucht es ja viel Fingerspitzengefühl. Haben denn die Verantwortlichen für die Ausstellung dieses Fingerspitzengefühl bewiesen?
Ja, also das Team des Grünen Gewölbes um Kurator Dirk Weber hat natürlich einige heikle Entscheidungen zu treffen mit diesen historischen Materialien. Gut zu sehen vielleicht an diesem lange gebräuchlichen, damals gebräuchlichen Ausdruck wie Hofzwerg, der ja bis vor gar nicht so langer Zeit auch noch in der Forschung kritiklos übernommen wurde, der findet sich jetzt in den Wandtexten, aber kenntlich gemacht als damaliger Ausdruck. Und in der Broschüre zur Ausstellung ist dann eher von kleinen, wüchsigen Menschen die Rede. Man kann sich natürlich grundsätzlich fragen, ob solche Darstellungen heute überhaupt ausgestellt werden sollen, aber die Ausstellung kontextualisiert das eben als einen Teil unserer Kultur, der weit zurückreicht und hinterfragt werden muss. Also nicht als ein quasi naturgegebenes Verhalten. Und darüber hinaus sind 4 Positionen von Gegenwartskünstlerinnen in die Ausstellung eingefügt, die sich sozusagen auf dieses historische Material aus der Perspektive von Betroffenen beziehen.
Vielen Dank. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über eine Ausstellung in Dresden zum Thema Behinderung als Thema der Kunst. Das war heute kein guter Tag für Ralf Jentsch, den Nachlassverwalter des deutsch-amerikanischen Malers und Grafikers George Gross. Seit Jahren fordert er nämlich 2 Bilder des Künstlers von der Kunsthalle Bremen für die Erben zurück. Die Gemälde Pompe Funèbre und Stillleben mit Ocarina, Fisch und Muschel. Doch heute, da hat die beratende Kommission NS Raubgut ihre Empfehlung ausgesprochen und die lautet: keine Restitution. Begründung: George Gross sei zwar von den Nationalsozialisten verfolgt worden, doch habe er die beiden Bilder seinem Galeristen Alfred Flechtheim schon Jahre bevor er nach New York ging überlassen, auch als Sicherheit, weil er bei ihm Schulden gehabt habe, die er im Übrigen nie zurückgezahlt habe. Und da auch Flechtheim von den Nationalsozialisten verfolgt wurde, gelangten die Bilder ins Ausland, wechselten die Besitzer und kamen schließlich in den Besitz der Kunsthalle Bremen. Eine Begründung, die für Außenstehende gar nicht so unlogisch klingt. Für den Nachlassverwalter Ralf Jentsch, mit dem ich vorher gesprochen habe, aber schon.
Also erstens ist ganz klar, Gross hat sein Eigentum an diesen beiden Bildern nicht verloren. Und das ist das Ergebnis meiner mehr als 30-jährigen Arbeit am Œuvre-Katalog der Gemälde von George Gross. Was die Schulden anbelangt, eigentlich kann von Schulden keine Rede sein. Die Summe, die im Raum steht, setzt sich aus monatlichen Zahlungen von Flechtheim an Gross bis zum Jahr 1928 zusammen. Und diese Zahlungen sollten mit von Flechtheim getätigten Verkäufen verrechnet werden, doch eine Abrechnung hat nie stattgefunden. Und dann kam das Jahr 1933.
Und 1933 ist ja dann George Gross in die USA gegangen.
Richtig, und auch das wird von der Gegenseite sozusagen als freiwillige Übersiedlung dargestellt, was es in der Tatsache auch war. Aber Gross ist mit dieser Übersiedlung in die USA tatsächlich einem Mordanschlag der SA-Schlägertruppe entgangen.
Wie kann es denn sein, dass die Kommission trotz der vielen Unterlagen, die sie da eingereicht haben, jetzt so entschieden hat?
Da kann ich eine ganz klare Aussage treffen. Ich habe den Verdacht, dass das Ganze der beratenden Kommission keine Sachentscheidung war, sondern ein Politikum. Wir sind in der Vergangenheit immer vorgeworfen worden, zu wenig und zu lasch reagiert zu haben und mit dieser sehr harten und unrichtigen Empfehlung, denke ich, dass die beratende Kommission sich profilieren will. Und ich muss das bedauerlicherweise sagen, auf Kosten der Wahrheit. Denn die Daten, die Dokumente, die ich geliefert habe und im Zusammenhang mit dem Dr. Parch, meinem Anwalt, sind so klar und eindeutig, dass eine Entscheidung hätte fallen müssen, Rückgabe der beiden Bilder. Und die Frage, die überhaupt ungeklärt im Raum steht, wenn Gross sein Eigentum an diesen Bildern tatsächlich verloren hätte, was nicht der Fall ist, dann wäre ja Flechtheim der Eigentümer dieser Bilder. Aber wir haben einen schriftlichen Vortrag von den Flechtheim-Erben und von dem Anwalt, dass die Flechtheim-Erben auf diese beiden Bilder keinen Anspruch stellen. Das heißt, die Bilder sind sozusagen herrenlos im Raum.
Also Sie glauben, dass das Ganze eine politische Entscheidung ist? Es handelt sich ja wohl auch um eine der letzten Empfehlungen der Kommission NS-Raubgut. Bald soll es ja ein Schiedsgericht geben, das er nicht nur empfehlen kann, sondern natürlich entscheiden. Das kann man anrufen. Werden Sie denn diesen Weg gehen?
Das werden wir ganz sicher machen. Das Ganze ist ein Skandal und das wird noch, denke ich, weitere Schlagzeilen geben. Aber auf alle Fälle muss sich die Kommission den Vorwurf von mir gefallen lassen, dass hier keine Sachentscheidung getroffen wurde und die wurde einstimmig getroffen, sondern es wurde ein Politikum geschaffen, was der beratenden Kommission zum Vorteil gereicht und nicht der Wahrheit und nicht dem Künstler George Gross und nicht der Sache.
Das war der Nachlassverwalter des Künstlers George Gross. Über die Empfehlung der Kommission NS Raubgut, zwei Bilder von Gross nicht an die Erben zurückzugeben. Woher kommt eigentlich das Wort Bullshit? Also der Kraftausdruck, wenn man sagen will, das ist doch absoluter Blödsinn. Man könnte da naheliegenderweise an die Exkremente von Rindern denken. Das ist aber wohl selbst Bullshit, wie manche herausgefunden haben wollen. Nach deren Erkenntnissen ist Bullshit früher ohne Shit verwendet worden und geht zurück auf das Altfranzösische, wo das Wort Bull, Unsinn oder auch Lüge bedeutet. Andere wiederum sagen, das Wort Bullshit habe der Verspottung von Briefen mit Siegeln gedient, also sogenannter Bullen. Wie dem auch sei, das Performance-Kollektiv Gigi Pop, das vor kurzem sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte, hat jedenfalls seine neue Produktion Bullshit genannt. Und unser Theaterkritiker Michael Lages hat sich angeschaut, was Sie darunter verstehen bei der Uraufführung gestern Abend in Berlin.
Die Geschichte vom Weltuntergang und vom Ende der Menschheit beginnt bei Shishi Pop, bevor sie beginnt. Nämlich noch während das Publikum Platz nimmt im schönen alten Berliner Hebbeltheater. Everybody Knows, Leonard Cohens Song darüber, was wir alles wissen und wie die Chose läuft, ohne dass wir daran etwas ändern könnten, zieht sich durch den ersten Teil der Show und die drei Performerinnen und der Performer des Ensembles kontern ihn mit einer Wortspielerei. Vieles wissen wir, auch im Theater, dass es zum Beispiel gleich losgeht, wenn das dritte Klingelzeichen ertönt, aber wissen wir auch automatisch, wie spät es dann wirklich ist? Natürlich nicht. Das erste Spiel geht bruchlos über ins nächste. Dass es so wie bislang nicht weitergeht mit der Welt, wissen wir. Aber was wir tun könnten, überhaupt nicht. Konsequenz für Mieke Matzke und Lisa Lukassen, Ilia Papatheodorou und Sebastian Bark, die diesen Abend spielen. Alles muss raus. Letzte Dinge und Werte werden verramscht auf der gesellschaftlichen Resterampe, jedes Teil für 4,99 Euro. Ein Zettel etwa, auf dem die eigene Meinung steht. Oder eine der Portalsäulen im alten Hebbeltheater, 116 Jahre alt. Der Bühnenboden selber oder der beste Platz im Parkett, Reihe 5 Mitte, von dem aus in Zentralperspektive jeder Winkel der Bühne zu sehen ist. Schließlich steht auch die Echtheit zum Verkauf. Darstellerin Papatheodorou, die zunächst mit völlig freier Körperrückfront agiert und vorne nur eine Art Fahnentuch vorgehängt hat, bietet sie an.
Ich stehe hier ganz in der Rolle, ohne Maske, ohne Schutz. Ich habe diesen Hintern oft hier offenbart, dass... Liebe Leute, ist meine Echtheit. Und die steht jetzt hier zum Verkauf. Einmal.
Und als die nackte Echtheit verkauft ist, auch für 4,99, schnallt sie sich ersatzweise halt einen Kunstpo um. Tatsächlich handelt dieser schräge Ramschverkauf sowohl vom Verlust an Gewissheiten als auch vom Sparkurs bei der Kultur in Berlin wie anderswo. Aber diese schöne Eröffnungsidee reicht natürlich nicht für den ganzen Abend. Wie also weiter? So, als der virtuelle Eimer mit den vielen schönen alten Dingen drin leer ist, entschwebt er gen Bühnenhimmel und herunter kommt stattdessen ein kleines Modell vom Hebbeltheater persönlich. Und darin lässt nun Shishi Pop eine ganz andere Art von Theater entstehen, eine andere Art von Kommunikation. Mithilfe von Videoprojektion und Kamera spricht das Ensemble nun mit Tieren, also mit Tiermodellen, einem Biber, einer Zecke, einer Fledermaus. Aber auch dieser Dialog stockt schnell, denn das wollige Schaf zum Beispiel mag nicht verstehen, wie denn wohl der gleichberechtigte Deal mit der Menschheit funktioniert. Es gibt Wolle, ja, aber bekommt es dafür irgendetwas, was es nicht schon selber hätte? Der Mensch war halt nie Partner, immer nur Ausbeuter. Und als das klar ist, braucht Shishi Pop eine Menge Umbau- und Umziehzeit, um zum finalen dritten Teil zu kommen, in dem alienartige Wesen die Reste dessen verwalten, was mal die Welt war. Ziemlich apokalyptisch also endet nach knapp 90 Minuten dieser Abend, der Bullshit heißt, was sehr frei wohl mit dummes Zeug übersetzt werden müsste. Die Ratlosigkeit angesichts von derart viel Ungewissheit in jeder Form von Alltag, privat wie politisch, verwandelt sich im leichthin und zuweilen wie methodisch improvisiert wirkenden Spiel der Gruppe in ziemlich viel finstere Endzeit. Schließlich wird auch mit Leonard Cohens Song jongliert, denn warum sollte denn noch Verlass sein auf einen so alten Text? Was die Gruppe erzählt, ist ja klug und effizient gebaut, aber manchmal wirkt die Ratlosigkeit nicht nur inszeniert. Denn auch das ist ja eins von diesen 4,99 Euro Angeboten an diesem Abend. Freie, stilistisch und organisatorisch ungebundene Theatermacherei wie diese. Ist sie den Schrecken der Gegenwart noch gewachsen? Aber das war ja wohl immer die Frage.
Am Berliner Theater Hebbel am Ufer hatte gestern Abend die neue Produktion des Performance-Kollektivs Gigi Pop Premiere. Michael Lages berichtete. Im Angesicht des Todes, so heißt eine neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Ein Titel, der manche vermutlich auch an den 7. Oktober vergangenen Jahres denken lässt, also den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Es handelt sich bei der Ausstellung allerdings um eine kulturgeschichtliche Schau, und zwar nach Angaben des Jüdischen Museums um die erste, die jüdische Vorstellungen und Praktiken rund um das Thema Sterben, Tod und Trauer behandelt. Gezeigt werden rituelle Gegenstände, aber auch Audio- und Videoinstallationen und Kunstwerke. Ich habe vor dieser Sendung mit Miriam Wenzel gesprochen, der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Und als erstes habe ich sie gefragt, ob es denn einen Zusammenhang gibt zwischen dem 7. Oktober und dieser Ausstellung. War der Terrorangriff der Hamas vielleicht sogar mit ein Anstoß, diese Ausstellung zu realisieren?
Tatsächlich nein. Das ist die erste kulturgeschichtliche Ausstellung über jüdische Praktiken und Vorstellungen des Umgangs mit dem Tod, des Abschiedsnehmens, der Trauer. Und wir arbeiten an ihr schon seit 3 Jahren. Aber natürlich ist der Titel im Angesicht des Todes auch ein bisschen eine Art Zustandsbeschreibung unserer Zeit. Wir erleben eine massive Veränderung. 2 Kriege, die die jüdische Gegenwart tangieren, der in der Ukraine und der in Israel, Gaza und Lebanon. Und das verdichtet natürlich die Thematik oder schafft ihr eine andere Aktualität. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant, dass das Kaddisch, was natürlich eine Rolle spielt in dieser kulturhistorischen Ausstellung, als das bekannteste jüdische Gebet, was das Trauergebet ist. Das Kaddisch ist ein Gebet für Frieden. Und das ist zentral in der Ausstellung. Es geht eigentlich um Umgangsformen mit dem Tod. Es geht auch um die Trennung von Leben und Tod. Und es geht eigentlich darum, das Leben zu feiern im Angesicht des Todes.
Ich habe mal wo gelesen, dass es im Judentum sehr wichtig ist, den ganzen Körper des Verstorbenen zu bestatten. Und der Verstorbene muss ja auch möglichst schnell bestattet werden, was ja bei Terroropfern schwierig sein könnte.
Das ist richtig. Es gibt deswegen in Israel eine ganz eigene Einheit, die sich um die Reste der Terroropfer, die körperlichen Reste, kümmert. Die körperliche Unversehrtheit ist wichtig, was die Bestattung angeht. Das kommt in Teilen, was bestimmte Momente der Bestattung, zum Beispiel die Tatsache, dass man innerhalb von 24 Stunden bestatten soll, kommt in Teilen wirklich noch aus dem antiken Judentum, letztlich aus der Zeit der Wüstenwanderung. Und die Praktiken und die Vorstellungen haben sich dann im Laufe der Jahrhunderte verändert, in der Diaspora verändert, durch verschiedene Auslegungen der Rabbiner, aber auch durch die Gepflogenheiten der regionalen Umgebungen. Zum Beispiel war es natürlich im antiken Judentum üblich, den Körper einfach so in die Erde zu bringen. Heute in der Diaspora, zumindest in Europa, ist das eigentlich nicht mehr möglich oder nicht mehr üblich, sagen wir. In Deutschland ist das jetzt wieder erlaubt, aber es wird in Holzsärgen bestattet. Also das sind so Veränderungen, die vorgenommen werden. Aber ja, Sie haben recht, die körperliche Unversehrtheit des Toten ist wichtig und ist auch ein Moment, der mit der Idee der Wiederauferstehung zu tun hat.
In der Ausstellung sind rituelle Gegenstände zu sehen, auch Audio- und Videoinstallationen, aber auch Kunstwerke. Wie muss man sich das vorstellen?
Also zunächst mal muss man sich vorstellen, dass man eine Ausstellungsskulptur betritt. Eine begehbare Skulptur, die mit Lehm und Licht arbeitet, also der Stofflichkeit des Lebens, dem Lehm und Licht, quasi dem immateriellen Moment. Und diese Skulptur von dem Künstlerkollektiv Yardwork, in der werden andere künstlerische Positionen präsentiert, die eine Reflexion über das Verhältnis von Leben und Tod darstellen. Das heißt, die Ausstellung baut sehr stark und vertraut auf die Reflexion von Künstlerinnen und Künstlern und platziert neben ihnen dann eben kulturgeschichtliche Objekte.
Der November ist im Christentum ja dem Totengedenken gewidmet, mit Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag. Gibt es im Judentum Vergleichbares?
Die Praxis des Erinnerns ist eine zutiefst jüdische Praxis. In Gottesdiensten wird immer auch erinnert der Name der Verstorbenen. Es gibt eigene Einheiten des Erinnerns an die Verstorbenen und eigene Formen des Tradierens von den Namen der Verstorbenen oder den Orten, an denen sie verstorben sind. Und das ist sozusagen die jüdische Praxis. Die jüdische Praxis des Erinnerns erinnert den Namen der Person, denn solange die Person namentlich erinnert wird, das ist sozusagen das Entscheidende in der Überzeugung. Und das ist etwas anderes als, sagen wir, diese Daten, die im christlichen Kalender gesetzt werden.
Miriam Wenzel war das, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, über die neue Ausstellung Im Angesicht des Todes. In Russland wurde offenbar ein viel beachtetes deutsches Sachbuch zensiert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Es geht um das Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann. Ein russischer Verlag hat das Buch übersetzt und in Russland veröffentlicht. Allerdings wurde in der Übersetzung die Formulierung Putins Krieg gestrichen und durch andere Formulierungen ersetzt, die weder das Wort Putin noch das Wort Krieg enthalten. Darauf hatte zuerst der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk aufmerksam gemacht. In Deutschland ist das Buch im Ullstein Verlag erschienen, der auch einen offiziellen Lizenzvertrag mit dem russischen Verlag geschlossen hatte. Der Geschäftsführer des Ullstein Verlags, Carsten Kredel, sagte heute Nachmittag hier im Deutschlandfunk, man sei von dem russischen Verlag getäuscht worden.
Der russische Verlag ist wie jeder andere Verlag, dem wir Lizenzen geben, vertraglich verpflichtet, getreu dem Originaltext zu übersetzen. Und das ist etwas, worauf wir ein Stück weit vertrauen müssen. Und umso frustrierender und falscher ist es jetzt, dass Darstellungen kursieren, wir hätten das in Kauf genommen, also eine verfälschte Übersetzung in Kauf genommen oder sogar angepasste Inhalte lizenziert oder uns der Sprachpolitik des Kremls unterworfen. Das ist schlichtweg falsch.
Verleger Carsten Kredel vom Ullstein Verlag über die Zensur des Buchs Der Osten, eine westdeutsche Erfindung in Russland. In dem Buch vertritt Autor Dirk Oschmann die These, dass ostdeutsche Perspektiven in der deutschen Öffentlichkeit zu kurz kämen. Der Westen definiere sich über 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch als Norm und den Osten als Abweichung. Das Buch ist hier in Deutschland ein Bestseller, aber auch umstritten. Bibliotheken in Deutschland fordern seit langem, dass sie E-Books direkt nach Erscheinen verleihen dürfen und nicht erst Monate später, wie das aktuell oft der Fall ist. Diesem Ziel sind die Bibliotheken jetzt ein bisschen näher gekommen. Vertreter von Büchereien, Verlagen, Autorinnen und Übersetzern haben sich darauf geeinigt, neue Lizenzmodelle auszuhandeln und zu erproben, damit Bibliotheken E-Books in Zukunft früher ausleihen können. Autorinnen und Verlage sollen dafür dann angemessen vergütet werden. Sie hatten bisher argumentiert, dass ein früherer Verleih ihre wirtschaftliche Existenz gefährde. Die Einigung ist das Ergebnis eines runden Tisches, den Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor 2 Jahren ins Leben gerufen hatte. Heute wurden die Ergebnisse veröffentlicht, die allerdings, das muss man dazu sagen, erstmal nur Empfehlungen sind. In der Stadt Lützen in Sachsen-Anhalt ist heute ein neues Museum eröffnet worden. Es widmet sich dem 30-jährigen Krieg und soll sowohl Lernort als auch Gedenkstätte sein. Der Standort des Museums ist nicht zufällig gewählt. In der Nähe von Lützen fand 1632 eine der größten Schlachten des 30-jährigen Krieges statt, in der rund 10.000 Soldaten getötet wurden. Das neue Museum erinnert mit Ausstellungsstücken und Bildern an diese Schlacht, vor allem auch an den Kriegsalltag der Soldaten.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die schweren Unwetter in Spanien. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.